Sag auch, der Hamburger Sportverein hat am Anfang der Saison sich gesagt, dass der DFB-Pokal nicht so ein spannender Pokalwettbewerb ist und hat sich deswegen sehr wahrscheinlich bewusst schon rechtzeitig von diesem Pokal verabschiedet. Und deswegen konnten wir HSV-Fans jetzt das Achtelfinale, sage ich mal, mit größerer Entfernung betrachten. So richtig spannende Spiele fand ich, waren auch nicht dabei. Naja, das vielleicht das Bremer Spiel, Bremen-Gladbach, doch, das ist schon eine Überraschung gewesen, dass Bremen da gewonnen hat. Aber es ist halt die Woche, nicht nur die Woche vor Weihnachten, sondern es ist auch die Woche, sage ich mal, wo es dann noch so ein bisschen ruhiger ist, bevor es dann auf den letzten Spieltag zugeht. Und ich habe mir dennoch erlaubt, mal das Mikrofon einzuschalten und euch wirklich unstrukturiert und ohne, dass ich mir jetzt vorher Notizen gemacht habe, meine Gedanken zu zwei HSV-Blogs mitzuteilen. Der Anlass ist klar, den wissen viele von euch. Dieter Matz hat in seinem Matz-Up-Blog angekündigt in dieser Woche, dass er am 31. Dezember sich verabschiedet, dass er sich zurückzieht nach 6 Jahren täglichem Blogschreiben. Und ja, das hat mich so ein bisschen veranlasst, mal darüber nachzudenken, wie ich als HSV-Fan eigentlich über den Matz-Up-Blog denke und über einen anderen, ich sag mal, sehr polarisierenden Blog, nämlich über die HSV-Arena. Das sind so die beiden Blogs, die ich in den letzten Jahren halt auch aktiv gelesen habe, sehr aktiv gelesen habe, nicht jeden Tag gelesen habe, wobei im Matz-Up-Blog eigentlich jeden Tag geschrieben wird und in der HSV-Arena an sehr, sehr vielen Tagen in der Woche in der Regel geschrieben wird. Ja, das sind bei mir dann immer Phasen, ne? Es gibt so eine Phase, da lese ich wirklich beide Blogs jeden Tag. Und dann gibt es auch eine Phase, da lese ich vielleicht nur den einen oder nur den anderen oder vielleicht auch mal gar nicht. Aber der Regelfall, sage ich mal, ist schon, dass ich in beide Blogs ständig reingucke. Es gibt natürlich noch viel mehr Blogautoren, die über ihre Liebe zum Verein schreiben, die über ihr Fanleben und über den HSV schreiben. Da gibt es auch einige andere, die ich auch als ganz lesenswert empfand, aber ich gebe zu, die mich aus unterschiedlichen Gründen halt nicht so gepackt haben, dass ich da jetzt mir das so eingerichtet habe im Internet, dass ich ständig gucke, gibt es einen neuen Beitrag. Das habe ich wirklich nur bei dem Matz-Up-Blog und bei der HSV-Arena. Beginnen wir mal mit der HSV-Arena. Auch da, das ist natürlich irgendwie ein merkwürdiger Zufall, ne? Dieter Matz sagt, dass er zum Ende des Jahres aufhört und vor einigen Tagen hat Gravesen, der Autor der HSV-Arena, so das Herz und das Herz und der Kopf der HSV-Arena, hat sich in seinen Jahresurlaub verabschiedet und hat dann auch im letzten Post geschrieben, er weiß gar nicht, ob er wiederkommt und falls er wiederkommt, wie er dann wiederkommt, ob der Blog dann, den er jetzt die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Jahre auch ja fast täglich, wie gesagt, befeuert hat, ob er das überhaupt so weitermacht. Ne? Das ist natürlich irgendwie merkwürdig, weil Gravesen sehr negativ über Dieter Matz in den letzten Jahren hergezogen ist und dass diese beiden Protagonisten jetzt mehr oder weniger zeitgleich ihr Ende verkünden oder das Ende ihrer Tätigkeit, das ist natürlich irgendwie ja schon, ne, ja, bemerkenswert irgendwo. Aber wir wissen natürlich jetzt nicht, ob die HSV-Arena jetzt wirklich geschlossen wird und ob Gravesen wirklich aufhört oder ob er dann mit frischer Energie im neuen Jahr dann doch den Blog wieder aufnimmt. Ich muss sagen, ich finde den Blog, ich werde ihn gleich an diversen Stellen kritisch betrachten, aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, am Ende finde ich die HSV-Arena, es ist ein ganz wichtiger Blog für mich als HSV-Fan. Ich finde den extrem wertvoll. Ich finde es extrem wertvoll, dass eine Person, die wirklich frei ist von irgendwelchen kommerziellen Zwängen, der keiner Agentur und keiner Presseabteilung und keinem, was weiß ich, Gravesen ist keinem verpflichtet, zu nichts und niemandem. Alles, was er bei der HSV-Arena macht, macht er aus eigener Tasche und er hat auch keinen kommerziellen Hintergrund bei diesem Blog. Und so einen unabhängigen Blog finde ich dann ganz wichtig. Das muss ich sagen. Das finde ich auch sehr hörenswert, Quatsch, hörenswert, sehr lesenswert. Und er ist ja auch ein super kritischer Schreiber und er legt den Finger seit Jahren eigentlich immer in Wunden, die unangenehm sind, unangenehm auch für uns als HSV-Fans, aber die auch wichtig sind, zu erwähnen. Also ich finde es ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz wichtig, dass da jemand ist, der auch nicht irgendwie nach 2, 3 Tagen wieder ein neues Thema bespaßt und dann, keine Ahnung. Und die Kritik, die man geäußert hat, wenn die halt weiterhin berechtigt ist, die dann irgendwie mal fallen zu lassen, weil, na gut, habe ich schon dreimal drüber geschrieben, warum soll ich es ein viertes Mal tun? Nee, er schreibt auch ein hundertstes Mal darüber, weil es wichtig ist. Ja, und wenn man den Verein nicht nur als Fußballfan verfolgt, sondern auch so ein bisschen hinter den Kulissen gerne mehr Background-Wissen haben möchte, und da lief ja einiges falsch beim HSV und es läuft auch aktuell einiges falsch, dann ist es ganz wichtig, dass es da so eine, dass da so eine kritische Stimme gibt, die ja, den Finger in die Wunde legt und auch unangenehm ist. Das finde ich extrem wertvoll und das, da bleibe ich auch dabei, auch wenn jetzt natürlich von mir ein paar kritische Stimmen kommen. Weil ich weiß, ich kenne den Gravesen nicht persönlich. Ich würde ihn eigentlich gerne mal sprechen und würde gerne mal ihn fragen, welche Rolle er eigentlich als Gravesen, also als Autor des des Blogs HSV Arena, welche Rolle er eigentlich einnehmen möchte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er seine Rolle selber nicht so ganz glatt irgendwie, also dass ihm das selber gar nicht so richtig klar ist. Ich glaube, er findet Gefallen daran, als Bad Boy so ein bisschen auch durch die HSV-Fangemeinde zu gehen. Seine Wortwahl ist sehr brutal, das muss man sagen. Aber manchmal, es gibt ja eine brutale Schreibweise, eine aufwühlende Schreibweise, eine richtig harte, deutliche Schreibweise. Die, finde ich, hat auch absolut Berechtigung und das ist auch ein Schreibstil, dem ich viel abgewinnen kann. Aber er überzieht manchmal so maßlos. Manche Beiträge sind einfach nicht zu ertragen beim Lesen, weil er so unter die Gürtellinie haut, aber mit voller Wucht, dass ich so denke, was ist in den gefahren? Ja, weil der wird so ausfallend und so persönlich und so überbrutal, dass das manchmal nicht zu ertragen ist. Es gab einige Tage, da habe ich einen Blog angefangen zu lesen und konnte ihn nicht zu Ende lesen, weil ich gesagt habe, nee, ich hatte so das Gefühl beim Lesen, dass der eine gute Idee hatte, auch eine kritische Idee, setzt sich an seine Tastatur, fängt an zu schreiben und schreibt sich sozusagen in Rage. Also schreibt sich so in Rage und kriegt selber beim Schreiben so eine Hasskappe auf und so eine schlechte Laune. Ja, die Gedanken werden so eingeengt und nur noch fokussiert auf das Schlechte, dass der dann draufhaut auf die Tastatur und als ob es kein Morgen gibt. Ja, und tritt nach und ist böse und ist, wie gesagt, auch sehr persönlich. Und das ist manchmal dann einfach too much. Das ist too much. Das kannst du zwar auch machen, aber er nimmt auf der anderen Seite für sich sehr stark in Anspruch, dass er ja immer nur über Fakten schreibt. Das ist so also eines seiner Lieblingsausdrücke in den letzten Wochen gewesen, dass er ja immer nur über Fakten berichtet. Ja, aber wenn du über Fakten berichtest, dann darfst du nicht auch noch persönlich beleidigt, also jemand persönlich beleidigen und in brutalster Art und Weise jemand an eine Mauer stellen und eigentlich auch schon das Maschinengewehr in Anschlag nehmen und eigentlich auch schon abdrücken. Ja, also bist du jetzt der kritische Journalist oder er ist ja kein richtiger Journalist, aber bist du jemand schon mit einer journalistischen Ader, der Fehler aufzeigen möchte, und der den Finger in die Wunde hält und auch mit Fakten belegt, denn er hat ja diverse Fakten, wo man einfach sagt, ja, eins und eins ist zwei, das ist ein Fakt und es gibt so Dinge, die sind beim HSV einfach nicht wegzudiskutieren, die einfach, wo sich gerade auch die neue Führung wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und wo die neue Führung wirklich vieles macht, wofür sie nicht gewählt worden ist, um das mal freundlich auszudrücken. Und da ist er halt nicht so freundlich wie ich und da legt er den Finger in die Wunde und zeigt das ganz klar auf. Das ist korrekt, aber wird dann auf der anderen Seite wieder so brutal, dass ich so denke, Freund, aber da gehen deine Emotionen dann mit dir über. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was will uns Gravesen eigentlich jetzt, also welche Rolle will er spielen? Und es ist natürlich dann auch, ich will nicht sagen belustigend, das Wort wäre jetzt falsch, aber ich muss trotzdem ab und zu manchmal mit dem Kopf schütteln, wenn ich dann lese, wie er sich beschwert über, ich sag jetzt mal, sehr direkte Kritik an ihm, wo er auch beleidigt wird, wo er teilweise Hass erzeugt, wo er sich beschimpfen lassen muss. Und darüber beschwert er sich lautstark. Auf der einen Seite kann ich das verstehen. Also ich möchte auch nicht beschimpft werden. Und wenn ich mal, auch ich kriege ja immer nicht, ich kriege auch nicht nur positives Feedback. Und wenn ich dann mal hart angegangen werde, dann fühle ich mich auch verletzt und das fühlt sich nicht gut an. Und ich finde, das muss man sich auch nicht bieten lassen. Also ich kann seine Kritik auf der einen Seite inhaltlich ja verstehen, dass er sich stark angegriffen fühlt und dass es keinen Spaß macht, ständig immer einen auf den Kopf zu bekommen. Ja, aber gleichzeitig tut er das ja selbst. Also gleichzeitig tut er das selbst. Und dann denke ich, dann darfst du dich aber auch nicht wundern. Also ich versuche mit meiner Art, wie ich diesen Audioblog betreibe, schon deutliche Worte zu finden. Und ich versuche auch Finger in die Wunde zu legen. Und ich weiß, ja, ich mache mir damit auch nicht nur Freunde, aber ich möchte auch, aber dennoch einen gewissen Anstand und Respekt bewahren, weil nur weil ich so denke, wie ich denke, müssen das ja nicht automatisch gleich alle anderen auch tun. Und manches sind halt Fakten und manches, auch im Gravesen-Blog, manches sind halt auch keine Fakten. Manches sind halt Dinge, die er so sieht, wie er sieht, die man auch so sehen kann, die man aber auch wiederum anders sehen kann. Ihr wisst ja, das Leben ist ja nicht nur schwarz-weiß. Ich meine, das sage ich gerade heute, am Tag, als die Macht wieder erwacht, ja, am Star Wars-Tag, am 17. Dezember. Ja, im Film gibt es natürlich nur die helle Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht, aber im wahren Leben gibt es natürlich auch viel dazwischen. Da kann man eine Meinung haben, aber man muss auch andere Meinungen zulassen. Und selbst Zahlen und betriebswirtschaftliche Ergebnisse kann man ja auch so und so interpretieren. Und dann für sich in Anspruch zu nehmen, ist es nur so, wie ich es sehe, und wenn es jemand anders sieht, ist er doof oder sieht das falsch, das ist dann manchmal natürlich auch grenzwertig. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn man beleidigt oder sogar noch mehr oder beschimpft wird. Also noch einmal, das ist ja deswegen kein Freibrief. Man soll ja Gleiches nicht mit Gleichem vergelten. Aber wenn du schon so draufhaust, wie der Gravesen es tut in seinem Blog, dann darfst du dich meiner Meinung nach leider auch nicht wundern, wenn dir Ähnliches auch widerfährt. Und es ist natürlich auch belustigend, wenn sich Gravesen jetzt, und damit versuche ich jetzt den Schwenker zu bekommen zum Mads Abblog und zu Dieter Mads, ist natürlich auch irgendwie lustig, wenn Gravesen sich aus seinem Urlaub meldet über Facebook, über die HSV Arena und sich darüber lustig macht, dass Dieter Mads in seiner Ankündigung, dass er zum 31.12. aufhört, dass der da nachtritt, ja, in seiner Begründung, ja, weil da komme ich gleich zu, was die damals geschrieben hat. Aber Gravesen findet es also ein Unding und völlig daneben und völlig wieder ein Grund dafür, den Mads Abblog bescheuert zu finden, weil der Dieter Mads immer so nachtritt. Und dann lese ich das und denke ich, was tust du denn gerade? Was? Was tust du denn gerade? Also du trittst doch genauso ständig nach. Und ich glaube, diese Einstellung fehlte bisher dem Gravesen und ich hoffe sehr, dass er weitermacht mit der HSV Arena und dass er einen Weg findet, seinen Stil nicht zu verwässern, dass er sich selber nicht verwässert, dass er weiterhin der absolut wichtige und wertvolle Block bleibt, auch für kritischen Töne, dass er auch den Mut beweist, weiterhin unangenehme Dinge auch klar zu formulieren und klar anzusprechen. Das finde ich ganz wichtig, aber dass er dennoch die Gratwanderung schafft, sich manchmal ein bisschen mehr im Zaum zu halten, was Wortwahl und was persönliche Diffamierung angeht. Das ist dann schwierig, finde ich. Ja, und manche Ausdrucksweise, ja, das ist dann vielleicht juristisch nicht diffamierend, aber es ist dann halt empfunden natürlich sehr stark unter der Gürtellinie. Und da, finde ich, muss man aufpassen. Und so eines seiner Lieblingsopfer war ja auch der Mads Abblog. So, und nun komme ich zu dem Mads Abblog, den sicher viele von euch auch kennen und lesen. Und ich finde es so merkwürdig, ja. Ich scheine einer der wenigen zu sein, die ein gespaltenes Verhältnis zu dem Mads Abblog haben. Auch da gibt es anscheinend nur die helle und die dunkle Seite der Macht. Auch da scheint es so zu sein, dass 50% der HSV-Fans den Mads Abblog wirklich lieben und ganz toll finden. Und die anderen 50% finden ihn total scheiße und total daneben und völliger Schrott. Und ich muss sagen, ich sehe mich auch da so in der Mitte. Ne? Also, Dieter Mads ist ja so ein Hamburger Urgestein. Seit Jahrzehnten verfolgt er den HSV aufgrund seines journalistischen Schaffens und hat vor 6 Jahren den Mads Abblog dann ins Netz gestellt. Natürlich ist das kein unabhängiger und unkommerzieller Blog, so wie zum Beispiel die HSV Arena und viele andere auch, sondern natürlich hat das Ganze einen stark kommerziellen Hintergrund. Natürlich wird das vom, wird dieser Blog vom Hamburger Abendblatt natürlich tatkräftig unterstützt, schon zu Axel Springer Zeiten und jetzt auch in Zeiten der Funke Media Gruppe. Er schreibt diesen Blog ja schon länger nicht mehr alleine. Er hat sich seinen Abendblatt-Kollegen Markus Scholz zur Seite geholt und seit ein, zwei Jahren irgendwie auch noch, dann noch den Journalisten Lars Pegelow. Und die drei, sage ich mal, halten diesen Blog jeden Tag am Laufen. Ich habe so das Gefühl, dass Scholle, also Markus Schulz, also Scholle, die meisten Beiträge schreibt, ohne das jetzt zu zählen. Das ist vielleicht auch nur ein Zufall, dass ich meistens dann seine Beiträge lese. Dann Dieter Matz, der sich auch schon in diesem Jahr etwas mehr zurückgezogen hat und am wenigsten, glaube ich, schreibt Lars Pegelow in dem Blog. Sie berichten vom täglichen HSV-Leben und ja, dass man diesen Blog mögen kann, kann ich gut verstehen, weil da schreiben schon Leute, die diesem HSV sehr verbunden sind. Sie schreiben jeden Tag, sie schreiben, was passiert beim Training. Also man ist durch den Matz-Abblock wirklich sehr nah am HSV. Dass man das gut findet, kann ich gut nachvollziehen. Ist ja auch ein Stück weit auch das, was für mich den Reiz ausmacht bei diesem Blog. Aber ich kann natürlich genauso verstehen, wenn man diesen Blog mega kritisch sieht, weil er ist halt kein Block von Fans, ja. Ein Dieter Matz oder ein Scholle, das sind halt keine HSV-Fans. Sie sind vielleicht irgendwo auch HSV-Fans, aber sie betreiben diesen Blog natürlich auch aus beruflichen Gründen. Natürlich sind es auch Journalisten und natürlich haben sie viel dazu beigetragen, dass beim HSV in den letzten Jahren keine Ruhe herrschte. Sie haben mit ihrem Blog, mit dem Matz-Abblog, einen erheblichen Anteil daran, dass der HSV in so schlimmes Fahrwasser gekommen ist. Sie, ja, typisch Journalisten nehmen sich da natürlich auch ein bisschen raus und viele Dinge, die sie geschrieben haben, verteidigen sie dann damit, dass sie halt auch verpflichtet sind, sage ich mal, die Leser zu informieren und sie schreiben ja auch nur das, was da gerade passiert. Aber in Wirklichkeit, und das wissen sie auch ganz genauso, intelligent sind sie natürlich auch, betreiben sie damit auch große Politik und sie wissen ganz genau, welche Person sie irgendwie mal sehr positiv eine Zeit lang hofieren und welche Person sie aber auch überproportional am Pranger stellen. Das ist natürlich auch die große Politik und das ist natürlich auch etwas, was man, ja, womit man sich auseinandersetzen muss, sage ich mal, um so einen Blog, sage ich mal, wirklich gut lesen zu können, dass man sagt, okay, ist das jetzt hier eine Information oder ist das dann doch schon mehr ein bisschen mehr Manipulation, um gewisse Gefühle in der Fanbase zu wecken. Dass sie das alle drei nicht mit böser Absicht tun, das würde ich sofort verstehen und das würde ich auch so unterschreiben. Aber klar, sie sind Profis und sie wissen auch, was die Tageszeitungen, die schwere Einbußen haben, wie wir alle wissen, in den letzten Jahren und die kämpfen müssen um jeden Leser, die kämpfen müssen um jede Einnahme. Sie wissen auch natürlich, wem sie auch verpflichtet sind, wer ihnen am Ende ihren Monatslohn zahlt und was sie tun müssen, um auch die Tageszeitung und ihren Arbeitgeber natürlich zu unterstützen. Und da ist eine ruhige Phase natürlich bei Weitem schlimmer, als wenn die Fanbase wie vor zwei, drei Jahren halt wachgerüttelt wird und aufgerüttelt wird und alle raus und wir brauchen eine neue Struktur und dann entsteht HSV Plus und dann entstehen da Meinungen und dann werden Fangruppen gegeneinander ausgespielt. Das ist natürlich wunderbar für diesen Blog, aber auch für den Arbeitgeber der Journalisten und das ist natürlich auch zu einem großen Teil berechnend. Ich empfand den Dieter Matz immer als, ja, nichtsdestotrotz, also dass er ein Profi ist und dass vieles auch bewusst gemacht wird, das unterstelle ich ihm, aber ich unterstelle ihn genauso, dass sie das aber immer in ihrer Art versuchen, einen möglichst guten Einklang zu bringen und dass da ganz viel Herzblut beim HSV ist, gerade bei Dieter Matz, das glaube ich ihm auch. Ich finde auch die Idee wunderbar, nach dem Spiel sich mit Journalisten oder mit ehemaligen HSVern auch zu treffen und das Ganze, sage ich mal, als Video, Talkshow nach jedem HSV-Spiel, sei es aus einem Restaurant oder sei es aus dem Stadion, dass man das dann irgendwie auch ins Netz stellt, ist auch eine wunderbare Idee, finde ich. Und das ist auch ein toller Support und ein toller Beitrag für die Fans des Mats Abblocks. Aber es ist natürlich eigentlich nicht zu ertragen. Und gerade Dieter Mats muss man wirklich sagen, also feiner Kerl, keine Frage, verdienter Journalist, großer Kenner der HSV-Szene, das stelle ich alles nicht in Frage, das ist alles richtig. Aber er ist natürlich nicht geboren, um eine Diskussionsrunde zu leiten. Und ja, ich gucke diese Diskussionsrunde sehr selten und wenn ich sie sehe, dann fällt mir immer nur das Wort Fremdschämen ein. Es ist, ich schäme mich fremd. Und mir tut der Markus Scholl so ein bisschen leid, also Scholle, weil ich glaube, dass der das deutlich besser könnte. Und der sitzt dann dabei immer noch daneben und lächelt zu allem und beteiligt sich dann ja nicht so rege, wie ich es mir dann wünschen würde, weil ich glaube, dass da mehr Inhalt kommen würde. Und auch die Gäste sind natürlich oftmals auch gestrig. Ja, es sind natürlich auch Personen, sage ich mal, die auch mit dem Dieter Mats sehr verbunden sind, aber die natürlich auch in die Jahre gekommen sind. Leser aus seinem Blog, die sich eine Meinung gebildet haben, die natürlich sehr nah bei Dieter Mats ist, ist ja klar, wenn man sich dann da über diesen Blog so kennt und austauscht. Und ja, diese Sendungen sind einfach schwer zu ertragen, würde ich sagen, und haben wenig Gehalt. Ich wundere mich auch bei dem Profi Dieter Mats, oder ich wunderte mich in den letzten Monaten auch immer mal. Er hat ja meistens dann den Spielbericht geschrieben, also nach dem Spiel, so den Rückblick auf das Spiel. Und der war dabei manchmal so unprofessionell, dass ich auch schmunzeln musste, ne? Weil ich auf der einen Seite schon finde, dass er ein. Nein, was heißt finde? Ja, ich gestehe ein, Dieter Matz ist sicher ein sehr professioneller Journalist, aber da kommt dann doch am Ende des Spiels immer noch so seine HSV-Fanader durch, weil er manchmal dann auch Schiedsrichter beleidigt hat oder einige Spieler in Pranger gestellt hat, wo ich so gedacht habe, uiuiui, das ist jetzt aber für einen Journalisten schon mutig. Also ein Fan kann sich das, finde ich, mehr erlauben, ja, oder aber ein Journalist sollte aufgrund auch seiner Professionalität und seines Berufes doch einen gewissen seriösen Abstand zu einigen Szenen oder zu einigen Dingen haben. Das hat er dann oftmals nicht gehabt. Da dann richtig rausgehauen, um dann am nächsten oder am übernächsten Tag sich dann auch regelmäßig dann dafür zu entschuldigen und gesagt hat, dass dann so seine Pferde da mit ihm durchgegangen sind. Also das fand ich dann schon irgendwo ja auch ganz, ja, auch ein Stück weit sympathisch, dass man sagt, guck mal, da zieht er halt auch, da ist er dann halt doch Fan. Ne? Und dass uns dieser Dieter Matz am 31.12. dann verlässt und nichts weiter schreiben wird, das finde ich dann auch schon ein Stück weit schade. Ich finde, er ist auch ein Stück HSV. Mit aller Kritik, die ich vorhin geäußert habe, gerade was, sage ich mal, doch die politische Einflussnahme in den letzten Jahren angeht. Ich habe das ja versucht zu beschreiben. Ich glaube schon, dass Dieter Matz und der Matz Abblock sehr wohl für einige Probleme, die der HSV in der letzten Zeit hatte, dass die einen großen Anteil daran haben, dass das so aufgebauscht worden ist und dass dann Entscheidungen getroffen worden sind, die vielleicht nicht zum Wohle des Vereins am Ende getroffen wurden. Und ja, also wie gesagt, da finde ich die Rolle von Dieter Matz halt auch schwierig, aber nichtsdestotrotz empfinde ich für ihn auch eine hohe Sympathie und zolle absolut Respekt vor der Leistung, da jeden Tag in den ersten Jahren ja fast alleine jeden Tag etwas zu schreiben. Das finde ich toll. Mit dem Blog, mit dem Matz-Up-Blog soll es weitergehen. Scholle und Lars Pegelow werden sich dem annehmen. Wie es dann wirklich im nächsten Jahr weitergeht, besonders über die Saison 15-16 hinaus, das werden wir alle sehen, weil wir alle, die den Matz-Up-Blog verfolgen, wir wissen, dass man eigentlich bis zum Ende des Jahres, man hat ja zu einer Spendenaktion aufgerufen und man wollte ja bis zum Ende des Jahres 100.000 Euro Spenden bekommen, um den Blog in dieser Qualität auch im nächsten Jahr weiter fortzuführen und auch qualitativ zu verbessern. Ich habe jetzt den letzten Stand nicht vor Augen, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, vor wenigen Tagen, Entschuldigung, also Mitte Dezember, da waren das dann, ich irgendwie etwas unter 30.000 Euro, die da gesammelt worden sind. Das heißt, weit über 70.000 Euro fehlen noch bis zum Ziel und die werden natürlich in den nächsten 14 Tagen auch nicht mehr reinkommen. Und deswegen muss man natürlich auch mal gucken, was die Funke Media Gruppe am Ende der Saison macht, ob ja, wie sich dann dieser Block entwickelt, ob der eingestellt wird, ob dann vielleicht Menschen wie Scholle oder wie Lars Pegelow oder wirklich das Privat dann noch weiter betreiben können oder ob sie sich dann mehr auf ihren Beruf weiter konzentrieren müssen oder ob es andere Wege gibt, die eventuell was Werbung angeht oder strategische Partner angeht, dass man da diesen Block weiter am Leben lässt. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich werde den Blog weiterhin verfolgen, und zwar genauso, wie ich es in der Vergangenheit auch getan habe, nämlich mit auf der einen Seite mit einem hohen Grad an Sympathie, aber mit auch einem hohen Grad an Skepsis. Und dass man dem Blog halt nicht, sage ich mal, alles, was da steht, immer so dem Glauben schenken soll, sondern dass man sich auch bei den ein oder anderen Geschichten immer hinterfragen muss, welche Motivation steht dahinter, warum haben die das jetzt so geschrieben, wie sie es geschrieben haben. Beste Beispiel, was mich jedes Mal aufregt, ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, ist nicht die große Politik, aber es ist dennoch ätzend, dass sie meistens jetzt zum Ende der Woche hin, dass sie dann schreiben, dass der Hamburger Sportverein am nächsten Tag irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Und dann steht aber am nächsten Tag dennoch genau, wer hat wie trainiert, wer hat welches Leibchen an, welche Formationen wurden trainiert, welches strategische System steht dahinter. Ja, wer war in der A11 und wer war in der B11? Also sie schreiben genau alles auf, weil sie es ja beobachten. Natürlich weiß ich, sie sind keine Angestellten des Hamburger Sportvereins und sie sind ja auch nicht das Sprachrohr des HSV und müssen alles dafür tun, dass dem HSV gut geht. Aber wenn du weißt, dass der HSV ein Training oder Ausschuss der Öffentlichkeit macht, dann weißt du ja, warum sie das machen, nämlich um Dinge einzutrainieren, um eventuell den nächsten Gegner zu überraschen. Und du weißt halt auch, wenn du eines der meistgelesensten Fußballblogs in Deutschland bist, dass dein nächster Gegner, irgendeiner in der Pressestelle des nächsten Gegners, wird diesen Blog schon lesen und wird dem Trainerteam schon sagen, du pass auf, die haben gestern so und so trainiert. Also alleine schon, dass du diese Information weitergibst, hilft ja viel mehr dem Gegner als dem Verein, dem du anscheinend ja, aber dennoch als Fan so begleitest. Und dann denke ich so manchmal, muss das sein? Musst du schreiben, welche Formation und wer jetzt wo spielt und was eintrainiert wird? Ich finde, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Du findest auch andere spannende Themen, über die du in deinem Blog schreiben kannst, aber mach doch den Gegner nicht schlauer oder andersrum gesagt, schwäch doch nicht deinem Herzensverein. Macht doch keinen Sinn. Und wenn du das machst, und sie machen es ja regelmäßig, dann weißt du auch, warum sie es tun, nämlich um auch hier einen Teil dazu beizutragen, dass es beim HSV nie wirklich ruhig wird. Und ja, das ist natürlich dann nicht so schön. Also, ich werde aber dennoch weiter in diesem Blog mit Sympathie und Skepsis verfolgen und genau das Gleiche eigentlich auch, sage ich, zur HSV-Arena. Ich hoffe sehr, dass Gravesen weitermacht. Ich hoffe auch sehr, dass er sich nicht völlig verbiegen lässt. Würde er auch nicht tun. Ich glaube, dann würde er eher aufhören. Aber ich denke, es gibt auch für den Gravesen eine super Möglichkeit, weiterzumachen, kritisch zu bleiben, den Finger in die Wunde zu legen, sich nicht zu verfälschen und dennoch auf gewisse Formulierungen und auf gewisse, ich sag jetzt mal, Emotionen dann dennoch zu verzichten beziehungsweise die zu reduzieren, damit man halt einfach auch als Eigenschutz, damit man selber auch mit mehr Spaß diesen Blog weiter betreiben kann und nicht zu sehr angefeindet wird. So, ich wollte eigentlich 5 bis 10 Minuten aufnehmen, jetzt ist eine halbe Stunde geworden. Das war jetzt ein großer Blog, nur zum Thema HSV Arena und dem Mazza-Blog, also nur zu unserem Fan-Dasein, was die Blogs angeht. Ich hoffe, es hat euch gefreut oder ich hoffe, es war interessant für euch, meine Gedanken diesbezüglich zu hören. Der nächste Podcast folgt in Kürze, denn wir spielen ja bald gegen den FC Augsburg. Und da werde ich natürlich ganz kurz davor auch nochmal einen Podcast ins Netz stellen mit meinen Erwartungen zum Spiel. Vielen Dank für euer Ohr. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.